Hey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, in der nächsten Stunde geht es um ein Thema, das wir gern von uns schieben, dem wir aber nicht entkommen können. Es geht ums Sterben. Wir stellen Ihnen den ambulanten Hospizdienst Fürstenwalde vor. Das ist ein Verein von Ehrenamtlichen, die Sterbende begleiten. Gegründet wurde er vor etwa 20 Jahren vom inzwischen verstorbenen Pfarrer Günter Kuhn. Günter Kuhn hatte sich auch um den Wiederaufbau des Fürstenwalder Doms verdient gemacht, hatte 1989-90 den runden Tisch geleitet und er ist Ehrenbürger der Stadt Fürstenwalde. In einem Interview für den Fernsehsender oder Spreekanal erzählte er 2008 Folgendes über die Gründung des Vereins.
Bei einer Mitgliederversammlung dieses Tumorzentrums fragte mich einer der zugehörigen Ärzte, ob wir als Kirche nicht Menschen zur Verfügung stellen könnten, die nach Hause praktisch zum Sterben geschickte Patienten begleiten könnten bis in die letzten Lebensstunden hinein. Und ich musste ihm sagen, wir haben keine dafür ausgebildeten Menschen. Aber allein diese Frage war für mich Anlass, zu überlegen, ob das nicht eine neue Aufgabe für mich wohl wäre, die mir Gott vor die Füße legt. Zu gleicher Zeit war ja auch die Tätigkeit meiner Frau als Krankenhausseelsorgerin im Fürstenwalder Krankenhaus an ein Ende gekommen. Und wir haben die neue Aufgabe angepackt. Wir haben uns eingearbeitet in die ganze Hospizproblematik und Systematik, haben dann über die Märkische Oder-Zeitung eingeladen, dass Interessierte sich melden möchten, die sich in der Lage sehen, zeitlich und kräftemäßig sterbenden Menschen beizustehen. Denn unser Motto ist, niemand muss allein sterben. Ich habe sehr bewusst, obwohl ich, denke ich, als Christ bekannt bin, diesen Verein überkonfessionell strukturiert. Und unter den Teilnehmern der Kurse ist alles vertreten. Konfessionslose Menschen, katholisch geprägte Menschen, evangelisch geprägte Menschen, freikirchlich geprägte Menschen. Und so ist ja auch unsere Bevölkerungszusammensetzung.
Den Verein Ambulanter Hospizdienst Fürstenwalde, um den es heute geht, gibt es seit 2008. Der Gründer Pfarrer Günter Kuhn ist bereits verstorben, aber seine Frau Gerda Kuhn hat sich mit Radio Ginseng zu einem Gespräch getroffen. Frau Kuhn ist studierte Pädagogin und hat viele Jahre als Krankenhausseelsorgerin gearbeitet.
Ich bin 94 Jahre und habe die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes mit aufgebaut, weil ich schon vorher mich für Krankenhausseelsorge interessiert hatte und auch eine Ausbildung sozusagen als zweiten Beruf in dieser Richtung gemacht habe.
Können Sie vielleicht ein bisschen was erzählen, wie denn die Idee entstanden ist?
Also die Idee, die Uridee ist meiner Meinung nach übers Meer aus England gekommen, von Cecil Saunders, die sozusagen die Mutter dieser ganzen Bewegung geworden ist. Und die hatte eine Diakonisse, eine Deutsche, auch in Ausbildung in England und hat alle Impulse, die sie weitergeben konnte, an diese Diakonisse weitergegeben. Und die hat sie nach Deutschland rübergebracht. Sie hat Wege gefunden, Interesse zu erwecken an dem Gedanken, ihr Hauptmotto, es kommt nicht drauf an, wie viele Tage unser Leben hat, sondern,
Also ich kenne einen Spruch, ja. Es kommt nicht darauf an, wie viele Jahre das Leben hat, sondern wie viel Leben die Jahre haben.
Ja, genau, den meine ich. Das war für mich so überzeugend, dass ich dachte, ja, so möchtest du leben. solange wie du leben kannst, soll es auch ein wirklich lebendiges Leben sein. Das ist mein Motto geworden. Und nachdem haben sich dann die nächsten Jahre ganz von alleine entwickelt. Ich habe praktisch mitgemacht und Ausbildungskurse mitgeleitet. Und es wurde alles organisiert vom Verein. Den hat mein Mann gegründet. Das ist nun der ambulante Hospizverein Fürstenwalde geworden. Und der hat vor 20 Jahren begonnen.
Wie war denn das vor 20 Jahren? Gab es ein großes Interesse oder mussten Sie ganz schön suchen, damit Leute mitmachten?
Es gab kein großes Interesse, aber es gab Interesse. Und das wurde ja oft noch so ein bisschen versteckt von Menschen, die sehr wohl sich Gedanken oder durch ihre Erfahrung, wenn sie Ärzte waren oder andere Helfer in der Medizin, dass da noch was ist, was aber tabu ist.
Und mit Tabu meinen Sie das Sterben und den Tod?
Ja, ja. Da ist eine Scheu und eine, die ist vielleicht mit Angst begründet. Es ist auch was Unheimliches, weil ja keiner ganz genau weiß, was ihn da erwartet.
20 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit. Die haben Sie ja mitgemacht. Was hat sich verändert im Gegensatz zum Anfang?
Es wird mit viel Hochachtung und viel Aufmerksamkeit auch wahrgenommen, was da so läuft. Und es sind sehr, sehr viele, gerade aus dem medizinischen Bereich, die sind sehr froh, wenn da noch Menschen sind, die sich kümmern und das auf eine andere Weise tun als direkte Verwandte. Denn Verwandte sind in ihrer Trauer ja auch irgendwie so betroffen. Da ist manches sehr viel schwerer als für Menschen, die nicht direkt betroffen sind, aber mitfühlen und Anteil nehmen.
Wenn man solche Sterbebegleitung machen möchte, muss man dafür besondere Voraussetzungen mitbringen? Könnte das jeder machen?
Es kann nicht jeder machen. Es haben sich Menschen gemeldet, die dann selber merkten, das ist zu schwer für mich. Das geht über meine seelischen Kräfte hinaus und dafür bin ich nicht geeignet. Und die sind dann wieder weggeblieben, wenn sie sich zunächst angemeldet hatten. Es ist erstaunlich, wie viele doch da sind, immer wieder in den Kursen und wie viele regelmäßig auch hingucken.
Sie treffen sich ja sicherlich auch im Verein mit den Leuten, die diese Sterbebegleitung machen und sprechen miteinander darüber. Hat es Sie verändert oder inwieweit verändert? Sie reden Sie über so etwas?
Alle, die diese Arbeit tun, die werden eingeladen zu Supervisionen. Und da ist denn einer, der nun sehr viel besser Bescheid weiß als man selber. Wenn sie sich treffen, dann kann einer oder zwei sagen, ich möchte was erzählen. Es gibt andere Supervisionsgruppen. Ich habe in Berlin viele Jahre, 17 Jahre sogar, in einer einzigen Supervisionsgruppe mitgemacht, einmal im Monat. Und da waren wir 4 Stunden zusammen und da mussten mindestens 3 was erzählen, was gewesen ist. Also es war viel zu lernen, viel zu hören und viel zu überlegen. Und es sind ganz lebhafte Gesprächsrunden gewesen. Ich selber habe auch öfter gemerkt, was ich ganz falsch gemacht habe. Ja, also man kann auch natürlich was falsch machen. Ist das Kennzeichen für jeden Menschen. Und es ist Arbeit um der Willen, die wir besuchen, aber auch Arbeit an uns selber.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in unserer Reihe Hey, Alter, stellen wir Ihnen heute den ambulanten Hospizdienst Fürstenwalde vor. 2023 feierte er sein 20-jähriges Bestehen. Es gibt passive Mitglieder, die die Vereinsidee unterstützen. Es gibt aktive Mitglieder, die eine Ausbildung absolvieren und als ehrenamtliche Sterbebegleiter tätig sind. Und es gibt Mitglieder wie die knapp 70-jährige Uschi Helmut, bei denen aus passiv aktiv wird.
Der Tod meiner Mutter hat dazu geführt, dass ich das Sterben näher erforschen wollte und auch in mein Leben integrieren wollte, weil es ja ein so großer Moment ist, ähnlich wie die Geburt.
Haben Sie es denn geschafft?
Ich habe tatsächlich im Laufe der Zeit entdeckt, wie ich gerne mit dem Thema umgehen möchte. Und zwar hat mir Monika Müller, eine Autorin, sehr geholfen dabei, die immer wieder davon sprach, den inneren heilen Kern eines Menschen zu entdecken. Egal welches Leid und in welcher Lebensphase er gerade ist, es gibt immer den inneren heilen Kern.
Wie findet man den Zugang?
Indem ich nicht in erster Linie seine Erkrankung sehe, sondern das, was dahinter steht. Wie ist der Mensch? Dem Leben bis zum Schluss den Sinn geben, bedeutet auch, dem Leben bis zum Schluss die Würde zu geben. Und das ist immer wieder mein Anliegen in den Begleitungen.
Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie so eine Art Werkzeugkasten mitbekommen in der Ausbildung. Was ist denn drin in diesem Werkzeugkasten?
Mein allerwichtigstes Werkzeug, das ich immer mit dabei habe, ist meine Sprache und die Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Gleichzeitig versuche ich, den Menschen so anzunehmen, wie er ist. Das Ziel ist ja, dass der Mensch so friedlich wie möglich von der Erde gehen kann, dass er eine gewisse Entlastung erfährt. Und manchmal erfährt er diese Entlastung über ein Gespräch mit mir. Manchmal gibt es einen Impuls, nochmal das Gespräch mit jemand anderem zu suchen, mit dem er noch im Unreinen ist. Das entscheidet letztendlich der Sterbende selbst für sich.
Wenn Sie nun aber das Gefühl haben, also aus Ihrer Sicht, ist da noch was offen geblieben, wie gehen Sie damit um?
Dann gilt die absolute Annahme dessen, was ist, auch für mich. Das Einzige, was ich tun kann, ist, da zu sein in großer Offenheit und mit einem offenen Herzen. Ich kann für den Begleitenden nichts regeln. Ich kann ihn unterstützen, das zu tun, was für ihn wichtig ist.
Nun machen Sie ja selbst Ausbildung im Verein. Worauf wird da Wert gelegt?
Wir haben drei gleich große Parts. Im ersten Part wird vermittelt, was in meinen Handwerkskoffer gehört, in meinen Werkzeugkoffer. Das ist die Kommunikation, das sind auch kleine pflegerische Maßnahmen, was es alles gibt an Möglichkeiten, Patientenverfügung, Testament aufzustellen. Wo hält sich der Ehrenamtliche eher zurück? Was darf er nicht? Was darf er alles? Der zweite Part ist das Praktikum. Der Begriff Praktikum beinhaltet, dass zwei Menschen sich finden. Einmal der zu Begleitende und meistens jemand aus einer alten Einrichtung. Derjenige hätte gerne Kontakt, Gesprächskontakt, liegt aber nicht im Sterben. Der Auszubildende, der Ehrenamtliche, wendet alles an, was er bisher gelernt hat, bis hin zu Spaziergängen, Zeitungen lesen. Und meistens entstehen da Beziehungen, die auch nach dem Praktikum weitergeführt werden. Und der dritte Part ist auch die eigene Biografiearbeit. Wo gerate ich in emotionale Resonanz bei dem, was ich erlebe? Wie kann ich das reflektieren? Wie kann ich Erkenntnisse daraus gewinnen, sodass meine Arbeit immer leichter wird.
Gibt es denn Leute, die in Ihren Verein kommen, also mit besten Absichten, aber dann feststellen, ist doch nichts für mich?
Das gibt es auch, relativ wenig allerdings. Sehr viele haben sich das sehr wohl überlegt, diesen Schritt, und merken, dass ihr Leben nicht unbedingt schwerer wird, sondern im Gegenteil leichter. Sie empfinden mehr Dankbarkeit dem Leben gegenüber und somit auch die Intensität und die Zufriedenheit im Leben.
Es kann ja auch sein, dass ab und zu auch mal eine Belastung zurückbleibt für den Begleitenden. Wie kann er das auflösen?
Wir bieten in regelmäßigen Abständen Supervision an. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, sich an die Koordinatorinnen zu wenden oder aber auch kollegiale Unterstützung zu bekommen von den Kolleginnen. In der Ausbildung wachsen die Gruppen ja sehr eng zusammen. Und auch da gibt es immer eine Hilfestellung, wenn eine Situation belastend ist und man das auflösen möchte. Und das muss man auch. Man muss auch da sehr gute Selbstfürsorge walten lassen.
Welche Altersgruppen sind so in Ihrem Verein, die jetzt tatsächlich auch diese Begleitung übernehmen?
Wir haben natürlich viele Ältere, die auch schon etwas mehr Zeit haben und nach ihrer Berufstätigkeit auch sich ein neues Beschäftigungsfeld suchen. Wir haben aber auch junge Leute, die die Ausbildung machen, die in Altenheimen arbeiten, bei Rettungsdiensten arbeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben mehr Frauen, die wir ausbilden, und aber auch immer mal wieder einen Alibi-Mann mit da drin.
Das wäre noch eine Frage gewesen. Ich habe bisher nur mit Frauen zu tun gehabt. Wie kommt man da besser an die Männer ran?
Ich glaube, das passiert schon alleine durch die Sozialisation. Ich merke das tatsächlich auch an meinen eigenen Söhnen, die sehr offen für diese Themen sind. Diese Rollenklischees lösen sich ja doch ein bisschen auf.
Uschi Helmuth findet es wichtig, neben der Patientenverfügung und der Regelung des Erbes auch eine Art spirituelles Testament aufzusetzen. Dies könnte für die Familien, aber auch für die ehrenamtlichen Sterbebegleiter eine große Hilfe sein. Und sie empfiehlt:
Nach Möglichkeit sollte man in leichten Zeiten sich damit beschäftigen und nicht, wenn das Leben schon sowieso schwer geworden ist.
Was könnte denn in so einem spirituellen Testament stehen?
Wie möchte ich beerdigt werden? Wo möchte ich beerdigt werden? Wie soll der Abschied meiner Familie von mir sein, die ich ja sehr gut kenne, die ich vielleicht einschätzen kann? Da soll auch etwas zur Sterbephase sein. Welche Musik möchte ich hören? Welche Düfte möchte ich um mich haben? Mag ich Fußmassagen, Handmassagen? Wer soll bei mir sein? Wer soll auf keinen Fall bei mir sein? All diese Dinge können ja oftmals Hospizbegleiter nicht wissen, wenn man die Menschen nicht früher gekannt hat.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der ambulante Hospizdienst Fürstenwalde ist heute das Thema in der Reihe Hey Alter bei Radio Ginseng. Der Verein ist im Land Brandenburg beheimatet und dort im gesamten Landkreis Oder-Spree tätig. Wir besuchten Anita Draver in Erkner.
Ich bin Rentnerin und die letzten 28 Jahre meines Berufslebens war ich Leiterin einer Einrichtung für Alkoholabhängige.
Wie haben Sie denn davon erfahren, dass es diesen Verein überhaupt gibt?
Also Anstoß hat, glaube ich, ein Zeitungsartikel mal gemacht, also in dem der Verein sich vorgestellt hat und von der Möglichkeit einer Ausbildung stand dort etwas. Und dort konnte ich dann so im Abstand von 3-4 Monaten dann eine Ausbildung für ein Jahr beginnen.
Und was sind jetzt die Gründe, die Sie dazu geführt haben, bei diesem Verein mitzumachen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also zum einen war ich ja im sozialen Bereich tätig und habe einfach dort auch sehr aus meiner Sicht sehr sinnvolle Arbeit ausführen können. Und wenn man nachher in Rente ist oder ich bin in Rente, war so die Frage, neben all der freien Zeit und den schönen Dingen doch noch irgendetwas zu machen, wird noch mehr mir vermittelt, sinnvoll irgendetwas noch irgendwie tätig zu sein. Das war also der eine Auslöser. Der andere war, dass natürlich aufgrund meines Alters der Gedanke, wie es wird mal das eigene Sterben sein, der eigene Tod, wie wird man damit umgehen, was erwartet einen natürlich auch augenfällig ist. Jetzt bin ich mittlerweile 70, das ist schon ein Thema für mich. Das kann man nicht mehr in dem Alter so ganz wegschieben und so tun, als wenn nicht das Leben endlich ist. Und im Privaten, also in meinem Leben, mein Mann ist verstorben, ein Lebenspartner ist verstorben. Es sind natürlich dort auch schon Ereignisse, haben dort stattgefunden, die jetzt meinem Tätigen, meinem Ehrenamt entsprechen und wo aber irgendwie zurückgeblieben ist, dass ich nicht gut gerüstet war und manches noch übrig geblieben ist, was ich hätte gerne anders machen wollen.
Hat sich denn da inzwischen etwas geändert? Konnten Sie diese Defizite, von denen Sie gerade gesprochen haben, ein bisschen auffüllen?
Sicherlich. Also ist sicherlich eine andere Situation als damals in diesem ganz engen Verhältnis und in der engen Beziehung, dass ich vielleicht auch gar nicht anders handeln konnte. Jetzt ist natürlich, begleite ich ja Menschen, denen ich nicht so nahe stehe. Da handelt man einfach doch weniger emotional oder schon emotional, aber nicht so eng betroffen wie in einer Partnerschaft. Aber Sachen, die mir da hätten auch, also die auch sinnvoll gewesen wäre, dass man die wüsste, die haben sich jetzt geklärt. Also anders weiß ich mehr darum, in welchen Phasen sich jemand befindet, welche Hilfestellung man machen kann.
Können Sie vielleicht mal an einem Beispiel erzählen, wie so eine Begleitung abläuft?
Also ich bekomme dann einen Anruf vom Ehrenamt, also vom Hospizverein in Fürstenwalde mit der Anfrage, ob ich zum Beispiel jetzt mal ein konkretes Beispiel in ein Heim hier in Erkner gehen könnte, um eine Dame X zu begleiten, die dort schon seit 24 Stunden Essen und Trinken eingestellt hat und ob ich dorthin gehen kann, um die Begleitung zu machen. Dann stelle ich mich auf Station vor und vereinbare dann dort, bekomme ein paar Eckdaten zum Alter, zum Namen und ähnliches und unterschreibe natürlich eine Datenschutzerklärung und entweder wenn dann die Dame selber nicht mehr ihr Einverständnis erklären kann, dann muss sie zumindest ein Verwandter sein oder ein Betreuer, sodass also der rechtliche Rahmen auch abgesteckt ist. Und dann gehe ich an das Bett derjenigen und dann geht endlich die Begleitung los.
Das ist ja gerade das Interessante. Woher wissen Sie denn, was Sie tun müssen?
Sicherlich ist in der Ausbildung einiges vermittelt worden und dann kommt es auch ein Stückchen auf meine Intuition an. Wie schätze ich die Lage ein? Selber in welcher Phase befand sich jetzt die Dame, von der wir ja jetzt gesprochen haben, und setze mich dann ans Bett. Und hier war jetzt doch der Sterbeprozess so weit vorangeschritten, dass eine Verständigung verbal nicht mehr möglich war. Habe jetzt dafür gesorgt, dass die Sterbende mich wahrnimmt. Das heißt, ich spreche trotzdem sie an, stelle mich vor, was ich mache, setze mich ans Bett, gucke, dass wir auf eventuellen Körperkontakt. Das heißt, ich nehme die Hand, vielleicht damit derjenige noch spürt, dass ich da bin. Ich spreche auch dann mit ihr oder summe leise eine Melodie, irgendwas, dass also auch über das Gehör und über die Haut gemerkt wird, dass jemand da ist. Ich bin behilflich auch bei der Mundpflege, weil die Atmung verändert sich ja, dann steht häufig der Mund offen, wird trocken, dass man dafür Sorge trägt, dass man da eine Erleichterung schafft, wenn ich merke, dass vielleicht auch die Lagerung verändert werden müsste, weil doch Schmerzen sind, wenn so Knie aufeinander liegen oder ähnliches, dann bitte ich nochmal eine Pflegekraft, mir behilflich zu sein, auch mal anders zu betten, und bin einfach da und begleite.
Warum ist es wichtig, solch eine Begleitung?
Also in unserer Ausbildung haben wir auch erfahren, und so geht man allgemein davon aus, dass also der Sterbende sehr wohl noch spürt, dass jemand da ist, er nicht völlig allein ist und dass eine doch eine Erleichterung darstellt und nicht völlig allein in dieser Phase des Lebens auch zu sein. Genaues kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich merke ich anhand auch der Atmung, ob bestimmte Handlungen angenehm sind oder nicht angenehm. Es ist ja, gucke dann intuitiv, was ich leisten kann.
Das ist ja vielleicht nicht immer ganz einfach, da, wenn sich auch so ein Sterbeprozess über längere Zeit hinzieht. Man ist vielleicht intensiv dabei beim Begleiten. Kann das eine Belastung sein? Beziehungsweise was macht man dann?
Also meine Ausbildung habe ich ja im letzten Jahr im August beendet und habe bisher 6 Menschen begleitet. Aus dieser bisherigen Erfahrung kann ich sagen, dass es mich nicht belastet. Dass es eher meinen Blick für die kleinen Dinge geschärft hat, dass ich alles, was mich umgibt und was ich erfahre, doch mehr wertschätze, weil viel mehr bewusst ist, wie endlich das Leben ist und auf was es ankommt. Und es ist einfach ein sinnhaftes Tun, dass ich doch gemerkt habe, dass ich hilfreich sein kann, dass ich eine Erleichterung bieten kann und dass ich manches eben nicht mehr so tragisch sehe im Alltag, worüber man sich so landläufig aufregt, wie nichtig das ist im Angesicht dessen, dass unser Leben endlich ist. Das ist einfach so. Das wird mir sehr bewusst.
Wie viel von dem, was Sie dort bei der Begleitung machen, ist angelernt, also ist Ausbildung? Und wie viel ist Intuition, von der Sie gerade gesprochen haben?
50-50. Ich denke, dass manches Gelernte natürlich hilfreich ist, aber dass vieles schon aus Beobachtung, Reflexion und dann mache ich das.
Kann das jeder? Könnte das jeder?
Ich glaube schon, dass sehr viele es können, dass sich nur so eine Angst drum um den Tod aufgebaut hat und viele einfach intuitiv sagen, das kann ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man das akzeptiert, als einfach zum Leben dazugehörig ist. Und ich habe bisher, also ich war direkt dabei, dass jemand starb. Es war doch auch sehr friedlich und ich glaube, dass wenn man es selber erlebt, dass sich da auch die Angst legt.
Wie möchten Sie sterben?
Ja, natürlich, es bewegt mich schon. Was möchte ich? Wie möchte ich sterben? Sicherlich auch nicht allein, aber es wäre schön, wenn ich den bestimmen könnte, der mich dort begleitet. Und nicht zu spüren würde, dass der vielleicht so viel Angst davor hat und sich das auf mich überträgt. Ich möchte gut versorgt sein bezüglich Schmerzen. Das habe ich aber auch erlebt jetzt gerade im Hospiz, dass es auch gut geht und dass man auch dort eine Hilfe bekommt bezüglich Angst und Atemnot und Ähnliches. Also ja, aber das ist noch nicht zu Ende gedacht.
Der ambulante Hospizdienst Fürstenwalde hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu befähigen, andere Menschen beim Sterben zu begleiten. 3 Hauptamtliche koordinieren alles. Mit einer von ihnen war Radio Ginseng verabredet.
Mein Name ist Beatrice Kamrath, ich bin jetzt mittlerweile 41 Jahre. Ich habe 3 Kinder zwischen 18 und 9 Jahren und ich bin gelernte Krankenschwester, ziemlich zügig dann auch die Ausbildung zur Palliativschwester gemacht. Und bin jetzt seit nunmehr 18 Jahren in der Palliativpflege mit Sterbenden zugange und unterwegs und habe da auch meine Leidenschaft gefunden.
Wie kann das eine Leidenschaft werden?
Das ist eine richtig gute Frage. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen herauskristallisiert. Ich hatte so einen netten Wahleinsatz schon in der Ausbildung und ich habe hier ein Klinikum in der Nähe gesucht, was nicht unser naheliegendstes sein sollte. Und da gab es eine Palliativstation, dachte ich mir, das kennst du noch nicht, das machst du mal. Und habe mich ein bisschen belesen. Es lief leider Gottes ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte und dachte, hier kannst du was verändern. Und habe mich, seit ich 14 bin, tatsächlich mit dem Tod ganz doll auseinandergesetzt, weil ich ganz, ganz große Angst davor hatte. Und es blieb mir nichts weiter, als mich damit auseinanderzusetzen. Und diese Station damals half mir dann ziemlich, mein Thema zu bearbeiten. Und es entstand daraus eine Leidenschaft.
Sie müssen mir trotzdem nochmal erklären, was ist Leidenschaft für den Tod?
Das ist keine Leidenschaft für den Tod, es ist eine Leidenschaft für das Leben. Das Leben anzuerkennen, dass so lange bis der Tod eintritt, da immer noch in jeder Sekunde, jeden Atemzug es einfach Leben ist. Und zu wissen, wie man das Leben bis dahin nehmen kann und den Menschen bis zur letzten Lebenssekunde eben wertschätzen kann und ihm respektvoll begegnen kann und was man Gutes tun kann, dann habe ich da meine Leidenschaft.
Ihre Leidenschaft gehört sicherlich auch dem Verein, dem Sie hier angehören. Sie sind eine der drei hauptamtlichen Koordinatorinnen. Was ist deren Aufgabe?
Meine Aufgabe ist es, unsere Ehrenamtlichen, die wir hier ausbilden, eben auch auszubilden in einem einjährigen Kurs, die Ehrenamtlichen durch diesen Kurs zu begleiten, sie in den Begleitungen zu begleiten, ihnen mit Gesprächen unterstützen, zur Seite zu stehen. Und vor allen Dingen mache ich den Erstkontakt des Patienten. Also ich schaue schon mal, worum geht's hier? Braucht der Angehörige so ein bisschen Unterstützung in der Begleitung, dass er sagt, ich habe großen Gesprächsbedarf oder ich bin manchmal einfach hilflos. Können Sie mir mal vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen? Und dann gucke ich, welcher Ehrenamtliche passt denn dazu? Und da wir unsere Ehrenamtlichen im Kurs ja schon kennenlernen, weiß ich auch, wer bringt hier welche Leidenschaft mit, wer bringt wie viel Zeitengagement oder Möglichkeiten mit. Und dann gehen wir noch zu einem Zweitbesuch gemeinsam hin und dann übernimmt der Ehrenamtliche seine Begleitung möglichst.
Wer kann sich denn palliativ begleiten lassen? Muss man sich dafür anmelden?
Ja, man muss sich zumindest bei uns melden oder unseren Kooperationspartnern wie dem Helios Klinikum, dem SAPV-Team Bescheid geben. Wir hoffen immer auf engagierte Menschen in unserer Umgebung, die einfach wissen, dass es uns gibt. Und die rufen einfach bei uns an und die schildern uns das Anliegen und wir sagen, können wir dort beraten, unterstützen oder ist das eher ein pflegerischer Bedarf, den wir ja nicht abdecken? Manchmal ist es auch nur eine Beratung zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Dann bleibt es bei uns Koordinatoren in den Händen.
Kann man sie auch nach Hause holen?
Auf jeden Fall. Das ist sogar unser Hauptanliegen, in die Häuslichkeit zu kommen. Deswegen ist es schön, wenn Menschen wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie hilflos sind, um bei uns anzurufen im ambulanten Hospizdienst, um zu sagen, ich habe hier einen Unterstützungsbedarf und dann begleiten wir natürlich in der Häuslichkeit, genauso wie in Pflegeheimen, aber auch im Helios Klinikum in Bad Saarow zum Beispiel sind auch dort ehrenamtlich vor Ort.
Können Sie vielleicht noch mal für unsere Hörer ein paar Begriffe erklären? Es schwirrt ja immer palliativ durch den Raum, es schwirrt Hospiz durch den Raum. Wie unterscheidet sich das?
Also palliativ übersetzt ist ja eigentlich, kommt von Pallium, ist der Schutzmantel, den ich um jemanden lege. Also die Palliativstation, ein Palliativteam, sind alles nichts weiter als Menschen, die den Schutzmantel um jemanden legen, um Lebensqualität zu schaffen. Für das Leben, was noch bleibt, wie lange auch immer es sein möge. Und dort geht's in aller Regel auch um medizinische Lebensqualität. Das heißt, mit Schmerzmitteln, mit Beruhigungsmitteln, also um Symptome, die sich mit einer schweren Erkrankung oder auch am Lebensende einstellen, einfach symptomlindernd umgehen zu können, um die Lebensqualität zurückzuerlangen. Hospize sind dann Wohneinrichtungen für Menschen, die eine lebensverkürzende Erkrankung haben und vielleicht ein Leben in der Häuslichkeit nicht mehr möglich ist, weil vielleicht kein Angehöriger vor Ort ist oder der Angehörige nicht mehr mobil genug ist, um die Pflege zu leisten. Vielleicht weit abgeschieden wohnt, wo kein Pflegedienst hinkommt, dann sind Hospize der Ort, wo einfach auch der Angehörige wieder Angehöriger sein darf und nicht nur Pflegeperson zu Hause. Und auch dort kann man an Lebensqualität wieder im letzten Wohnzeitraum sozusagen gewinnen.
Frau Kamrath, Sie haben drei Kinder. Reden Sie mit ihnen über das, was Sie tun? Reden Sie mit ihnen über den Tod?
Oh ja. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Das sind Worte, die fallen seit der Geburt der Kinder immer wieder auch zu Hause. Ich gehe zu einer Begleitung. Dort ist jemand gestorben. Dort ist eine Beerdigung. Das sind Worte, die umgeben die Kinder halt schon ewig. Wir gehen nicht permanent ins Gespräch über den Tod, aber wir haben natürlich auch schon Haustiere verloren, wo einfach der Tod auch wieder Thema ist. Wir haben Angehörige auch schon verloren. Und meine Tochter war eigentlich das die Jüngste, das beste Beispiel. Wir haben dann Meerschweinchen beerdigt und die Großen haben schon die Führung übernommen, wie so eine Beerdigung laufen könnte. Ich musste gar nicht mehr viel dazu tun. Ich konnte schauen, wie die Kleine sich leiten ließ von den Großen. Und der ganz Große hat das, so blöd wie es klingt, das Loch gebuddelt. Und die Kleine hat sich dann aber auch abgegrenzt und hat gesagt, also das Sand drauf machen, das mag ich jetzt nicht. Und dann kam noch eine Beerdigung und sagte, Mama, bis zum Verabschieden bleibe ich und die Musik mache ich, aber danach will ich nicht. Also die hat auch schon ihre Grenzen erkannt. Aber es wird auch geweint, es wird bitterlich geweint und wir halten uns auch viel in den Armen. Ja, es betrifft jeden, auch uns.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch und möchte zum Ende aber noch sagen, dass es die Sendung, die wir hier machen, ohne Sie und ohne unsere Mitstreiterin Dorothea jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt gegeben hätte. Sie haben sich beide kennengelernt auf der Palliativstation in Bad Saarow und Dorothea hat gesagt, die machen so eine tolle Arbeit, du musst unbedingt das bei Radio Ginseng vorstellen. Kurz bevor ich hierher gefahren bin zu diesem Interview, habe ich erfahren, dass Dorothea verstorben ist. Und ich würde deshalb ganz gerne noch einen Titel für sie spielen. Sie ist nach der Wende noch ein großer Fan der Pudis geworden und mag vor allem den Titel Das Buch. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Sendung, Ihre Gabi Loke.